Wunderschönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Schön, dass wir uns wieder sehen. Ich freue mich, dass ich wieder mit meiner Familie da sein darf. Ist ja jetzt wieder ein Jahr her. Und es ist schön, wieder in eure Gesichter zu blicken. Wir haben viel heute Morgen schon gehört von wunderbaren Worten, wenn wir an unseren himmlischen Vater denken, wenn wir an Jesus denken. Da geht einem doch das Herz auf, wenn wir in dieser engen Beziehung mit Christus sind. Und ihr Lieben, über diese Freude und diese Dankbarkeit, so geht es heute Morgen ein bisschen. Und ich habe euch nämlich auch was mitgebracht, um das Ganze etwas zu veranschaulichen. Einen Wertgegenstand, der augenscheinlich und materialistisch nicht viel Wert hat, aber für die Person, der er gehört, ist er unermesslich groß, dieser Wert. Nämlich, es ist ein handgeschriebener Brief an meine Frau, den ich ihr geschickt habe vor 14 Jahren. Und zwar, als wir noch quasi unverheiratet waren. Sie hat in Deutschland gelebt, ich habe in der Schweiz gelebt, als ich dort studiert habe. Und dieser Brief, ich lese nicht vor, keine Sorge. der bleibt Verschluss. Aber dieser Brief, und ihr seht, ausgestellt, ja, ich glaube, so vor 14 Jahren muss es ungefähr gewesen sein. Ich habe noch ein schönes Herzchen dazu gemalt. Da hat sie gleich gewusst, von wem es kommt. Diesen Brief habe ich deswegen mitgebracht, weil es einfach heute auch ein Symbol für die Predigt heute Morgen sein soll. Ja, ein Symbol für diesen Wert, darin zu erkennen, was es bedeutet, so einen Brief zu bekommen und auch eventuell zu sein. In unserer digitalen Welt ist es ja ganz normal, dass man per Video, Telefon sich anruft, per FaceTime, und man erlebt so, ja, man kann schnell Worte formulieren, man kann schnell eine Sprachnachricht übers Handy schicken. Aber ich habe mir damals gedacht, nee, ich möchte ihr meine Liebe nochmals ganz anders übermitteln. Ich möchte nochmal ganz anders Ausdruck verleihen meiner Liebe. Und was ist wertvoller, als wenn man sich Zeit nimmt für etwas? Oder? So ist es doch. Zeit ist ein Wert, ein Gut, was man heutzutage sehr selten findet. Aber damit übermittelt man etwas oder vermittelt man etwas, was gar nicht so unbedeutend ist. Und da dachte ich mir, so einen handgeschriebenen Brief, da macht man sich doch Gedanken. Da sucht man das Papier aus. Man sucht heraus, was für einen Stift benutze ich eigentlich. Man nimmt sich vielleicht sogar noch einen Schmierzettel zur Hand und sagt sich, hey, wenn ich den Brief schreibe, dann sollte der perfekt sein. Nicht mit durchgestrichenen Linien, nicht mit Worten, die ich, oh nein, ich muss wieder löschen. Schwierig, geht ja nicht. Ich habe es ja per Hand geschrieben, nicht wie auf dem Handy. Ich drücke einfach die Löschtaste und dann ist es wieder weg, kann ich wieder neu schreiben. Auf diesem Brief, der soll perfekt sein. Und deswegen nimmt man sich Zeit. Zeit, man überlegt, weil man kann ihn nicht mehr zurücknehmen. Ist ja so. Einmal abgeschickt, vorbei. Und dann, wenn ich fertig bin, meine Unterschrift untergesetzt habe, gehe ich zur Post, kaufe mir eine Briefmarke, setze sie drauf und schicke ihn ab. Ist er dann schon da? Nein. Ich muss warten. Ich muss warten, geduldig. Wann kriegt sie ihn jetzt endlich? Wann kriegt sie ihn jetzt endlich? Und dann, wenn sie zum Briefkasten kommt und den Brief rausholt und dann sieht, was sie da erhalten hat, dann, und sie mich dann angerufen hat per FaceTime, habe ich natürlich ihr Gesicht gesehen. Und ich wusste, er ist angekommen. Ihr Lieben, über all diese Freude möchte ich heute mit euch nachdenken. Und ihr merkt, wenn wir schon über Gott nachgedacht haben heute Morgen in den einzelnen Liedern, dann kommt uns auch dieses Lächeln auf die Lippen. Wenn wir über diese Sprache nachdenken, die Gott formuliert an uns, dann müssen wir auch an dieses Lächeln denken oder haben wir ein Lächeln auf unseren Lippen. Und das ist doch einzigartig und wunderbar. Ein Augenblick. Ich sollte es jetzt mal geöffnet bekommen. Okay. Fehlt mir die Verbindung.
Wir hätten noch zwei Lieder.
Ich versuche es mal ganz kurz. glaube, ich krieg's gerade hin. Sehr gut, bin soweit. Genau. Über diese Sprache möchte ich heute Morgen mit euch nachdenken, die Sprache der Liebe, die Jesus an uns formuliert. Und dazu schlagen wir mal gemeinsam auf. Wenn ihr die Bibel habt, bitte holt sie raus. Lasst uns aufschlagen, 2. Korinther. 2. Korinther 3, die Verse 1 bis 3. Genau. Wir lesen zusammen. Fangen wir wieder an, uns selbst zu empfehlen? Oder brauchen wir etwa, wie gewisse Leute, Empfehlungsbriefe an euch oder Empfehlungsbriefe von euch? Unser Brief seid ihr, eingeschrieben in unsere Herzen, erkannt und gelesen von allen Menschen. Von euch ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, angefertigt von uns im Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf Tafeln, die fleischerne Herzen sind. Ein wunderbarer Text, ihr Lieben. Erstmal denkt man sich, okay, was steckt da dahinter? Was möchte Paulus eigentlich hier? Er spricht von zwei Briefen, einem Brief zur Empfehlung und einem Brief, der nicht auf Papier und mit Tinte geschrieben wurde. Bei dem zweiten Brief spricht er einen lebendigen Brief an, einen Brief, den Jesus selbst verfasst hat. Und ihr Lieben, ihr merkt sicherlich, wenn wir in diesem Text so ein bisschen uns vertiefen, spüren wir Paulus seine Emotionen. Paulus ist hier nicht so, ach ja, so seelenruhig, so entspannt, sondern er hat richtig, richtig Druck irgendwie. Er hat richtig Emotionen irgendwie. Weil ihn kotzt es sogar so ein bisschen an, wenn er darüber nachdenkt, wenn er an Empfehlungsschreiben nachdenkt. Und man denkt sich so, Paulus, jetzt okay, Empfehlungsschreiben, ja, wenn ich an Empfehlungsschreiben denke, dann muss ich mich doch eigentlich gar nicht so darüber aufregen. Aber wenn wir den Grund kennen, den Grund, warum Paulus sich so verärgert, dann wird uns einiges klar. Und es ist nachvollziehbar. Lass uns ganz kurz in diese Geschichte und in diese Kultur hineinblicken. Damals zu der Zeit war es extremst notwendig, dass die Personen, die hier vorne stehen, Empfehlungsbriefe mitgebracht haben und gesagt haben, Ältester Sammy, Ältester Willi, hier ist mein Empfehlungsbrief. Damit legitimiere ich mich, hier vorne stehen zu dürfen. Ist es für dich okay? Hier, ich habe hier studiert. Hier ist der Brief von der und X und Y-Gemeinde. Somit bin ich legitimiert, hier vorne stehen zu dürfen. Also im Endeffekt, die damaligen Redner mussten solche Empfehlungsbriefe dabei haben, sonst hätten sie nicht vorne stehen dürfen. Die hätten nichts weitergeben können. Im Endeffekt brachte das eine Qualifikation mit, um zu bestätigen, ja, der da vorne redet keinen Quatsch. Ihr Lieben, so konnte man damals die falschen Prediger identifizieren und quasi ausmerzen, zum Schweigen bringen. Denn ohne Legitimation, keine Legitimation, hier vorne stehen zu dürfen. Also eigentlich eine gute Sache, oder? Es ist doch eine gute Sache zu wissen, hey, da vorne steht einer, der bringt keinen Quatsch. Der ist wirklich durch XY legitimiert. Aber Paulus regt sich trotzdem auf. Ihn kotzt es an. Warum muss ich jetzt hier Empfehlungsbriefe mitbringen? Was soll das? Also, um es kurz zu machen, wenn ich an Empfehlungsbriefe denke, dann denke ich eher an was Positives. Ich verbinde das dann auch gleich mit meiner Arbeit und merke so, hey, wenn Personen von außen reinkommen zu mir in mein Autohaus, also es ist nicht mein Autohaus, aber ich bin dort angestellt, ins Autohaus und bei mir ein Auto kaufen wollen und sagen, hey, ich wurde von XY geschickt, dann weiß ich, ich habe einen Vertrauensvorschuss. Ich bin legitimiert, weil die Personen sagen, hey, bei dem, Da habe ich ein gutes Auto gekauft. Und der hat mich auch nicht über den Tisch gezogen. Bei dem kann ich ein Auto kaufen. Bei dem ist es gut. Und dann ist es doch für mich hilfreich zu wissen, hey, wow, der vertraut mir schon. Es ist schon diese Lücke, die da entsteht, um eine Beziehung zu schließen, die ist schon kleiner geworden, weil er mir einen Vertrauensvorschuss über die andere Person gibt. Also es ist gut, Empfehlungsbriefe zu haben. Und trotzdem sagt Paulus, ich finde die negativ. Ich kann mich darauf nicht verlassen. Warum sagt er das? Wenn wir an Paulus denken, dann ist Paulus ein Machertyp. Er ist der, der sagt, hey, ich möchte etwas zeigen. Mir ist es wichtig, dass wir nicht nur davon reden, sondern ich will, dass wir es umsetzen. Und deswegen, wenn man so ein bisschen Paulus sein Leben kennt, dann merkt man, was ihm wichtig ist. Und man merkt auch, hey, Paulus legt hier einen anderen Schwerpunkt. Einen anderen Schwerpunkt, außer auf die Worte, die man, oder auf Papier, auf Tinte, er legt auf etwas anderes Wert. Und ich, aus meiner Sicht ist dieses sehr naheliegend, dass Paulus sagt so, hey, es geht nicht um Briefe, es geht nicht um Legitimierungen, es geht nicht um Zertifizierungen, wie wir es vielleicht hier in Deutschland so üblich haben. Hier ist meine Zertifizierung, hier ist meine Zertifizierung, hier ist meine Zertifizierung. Alles schön und gut. Aber wisst ihr was? Paulus sagt so, all diese Zertifizierungen können auch Humbug sein. Du kannst es erreichen, schön und gut, aber was bringt es im Endeffekt einem, diese Zertifizierung? Ich habe auch so eine Zertifizierung irgendwo bei mir im Büro rumfahren, von meinem Studiumabschluss. Ja, Leute, ist doch mir egal, ob ich die habe oder nicht. Faktisch ist, wenn ich da vorne stehe und das nicht lebe, was ich hier sage, aber darauf kommen wir nachher noch. Fakt ist, Paulus war genauso. Er sagt sich, ihm ist wichtig, dass das, was er sagt, bei den Menschen ankommt. Und dass das, was er sagt, auch lebt. Denn dann kommt es wirklich auch hier an, beim Herzen der Menschen. Ihr Lieben, Zertifikate können nämlich gefälscht werden. Sind wir doch mal ehrlich. Nicht nur damals wurden sie gefälscht, auch heute werden sie gefälscht. Unsere Politiker zeigen schöne Doktortitel, wie groß sie sind. Und im Endeffekt stellt sich raus, sie sind doch keine, weil sie gefälscht haben. Also es gibt so viele Möglichkeiten, Papier und Tinte zu fälschen. Aber es gibt etwas, was du nicht fälschen kannst. Etwas, was du nicht fälschen kannst. Und obwohl Paulus darauf hinaus will, haben natürlich viele versucht, ihn zu verleumden. Zu sagen, aber hört doch nicht auf den, der kann doch nichts. Der hat nicht mal einen Empfehlungsbrief dabei. Ihr müsst euch von dem gar nichts sagen lassen. Paulus hat gesagt so, ihr müsst euch von mir nichts sagen lassen. Nee, müsst ihr nicht. Meine Worte sind auch nicht wichtig. Denn meine Worte sind nicht die, die zählen. Es sind Gottes Worte. Denn nicht Gottes Worte ändern nur Menschenherzen und nicht meine Worte. Paulus ließ sich nicht beirren. Paulus ließ sich einfach nicht beirren, hat gesagt, ja, dann verleumdet mich halt. Ist mir egal. Ich bleibe meinem Gott treu. Ich bleibe meinen Glaubensüberzeugungen treu und gehe weiter. Bring Gottes Worte an die Menschen, die verändern Menschen. Und Paulus stützt sich deshalb nicht auf Worte, auf Papier und Tinte, sondern er stützt sich hier einzig und allein auf die Menschen, denen er Gottes Wort weitergibt. Denn die sind Legitimation für ihn, nämlich dessen verändertes Leben. Dessen verändertes Leben, welches sie in Christus Jesus führen. Das ist sein Zertifikat. Das möchte er heute Morgen weitergeben. Das ist das, was er sagt, so hey, ihr seid diejenigen, die mich zertifizieren, indem ihr Christus lebt. Und solche Zeugnisse kann man nicht fälschen. Ganz ehrlich, solche Zeugnisse kann man nicht fälschen. Ich habe euch zwei Beispiele mitgebracht, warum. Eine junge Familie, fünf Kindern, der Mann ist 37, die Frau ist 36. Vor ein paar Monaten merkt plötzlich die Frau, sie vergisst einiges, sie kommt nicht mehr vorwärts. Ihr fällt es schwer nachzudenken. Sie kommt ins Krankenhaus, Tests werden durchgeführt und, und. Und man merkt so, okay, irgendwas stimmt nicht. Aber man kommt nicht drauf. Man weiß nicht, was da los ist. Und von Woche zu Woche wird es immer und immer schlimmer. Und die Ärzte verzweifeln schon. Kein Einblick mehr. Man weiß nicht, was los ist. Und am Ende stellt sich heraus, es ist eine Krankheit, die unheilbar ist. Von jetzt auf gleich. Ihr müsst euch das mal so vorstellen, von einem Augenblick feiern wir noch Weihnachten und im nächsten Augenblick liegen wir im Krankenhaus. Monate später ist sie verstorben, eine 36-jährige Frau. Und trotz Trauer, trotz Emotionen, die überwältigend sind und einen auf den Boden, vielleicht sogar unter den Boden der Realität zurückbringen, sagt dieser Papa mit weinendem Auge und mit einem lachenden Auge, meine Kraft kommt nicht von ungefähr, sondern von unserem Herrn im Himmel. Denn er schenkt mir Hoffnung in meiner Verzweiflung. Ja, da war viel Gebet, ihr Lieben. Da war viel Gebet. Und wir haben gedacht, Gott schafft hier ein Wunder. Weil wir diese Person kennen. Meine Frau ist befreundet mit ihr gewesen. Und trotzdem sagt der Vater, meine Hoffnung ist, sie im Himmel wiederzusehen. Ist das ein gespielter Glaube? Kann das fake sein? Mein zweites Beispiel. Eltern verlieren ihr Kind, weil es beim Spielen auf der Straße von einem Auto überfahren wird. Der Mann hatte zu viel Alkohol im Blut und konnte nicht mehr reagieren. Seine Wahrnehmung war so gestört, dass er einfach es überfahren hat. Ich glaube, die Emotion, die kann sich jeder ausmalen. Hass, Zerstörung, niedergedrückt sein, Wut vielleicht sogar, sind ganz normale Reaktionen oder wären ganz normale Reaktionen. Doch die Eltern entscheiden sich, dem Autofahrer zu vergeben. Sie sagen, auch ihn liebt Jesus und auch für ihn ist er am Kreuz gestorben. Ihr Lieben, das sind Momente, die kann man nicht spielen. Die sind auch menschlich auf einem ganz anderen Level. Die sind so weit weg und die sind auch menschlich einfach schwer nachzuvollziehen. Doch das sind lebende Beweise, warum Jesus sich Menschen naht und ihnen zeigt, es gibt Hoffnung. Und nur so können Menschen reagieren, wenn sie nah bei Jesus sind. Und ich habe mich selbst in der Vorbereitung gefragt, hey Eddie, wann war dein Moment, als du so eine Reaktion gezeigt hast? So eine Reaktion, dass die Menschen gedacht haben, wie kannst du so reagieren? Wie kannst du so handeln, nachdem du so einen Schmerz verspürt hast? Ich musste lang nachdenken und mir ist einfach nur dieser Moment eingefallen, in der ich auf dieser Beerdigung von dieser Freundin war und diesem Ehemann aus meinem Beispiel, dass ich bin danach zur Arbeit gegangen und sie haben gesagt, warum bist du hier? Du kannst doch zu Hause sein. Ich so, ja, ich weiß. Aber ich brauche auch die Normalität wieder. Und doch habe ich ihnen gesagt, wisst ihr, ich kann nur so reagieren und nur so mit meinem Leben weitergehen, weil ich weiß, wo sie ist. Ich weine innerlich, bin aber auch glücklich darüber, dass ich weiß, ich werde sie wiedersehen. Diese Momente zu schaffen und diese Momente weiterzugeben, es liegt nicht an mir, weil ich so toll bin, weil ich so gut bin oder weil ich so viel Stärke besitze. Es liegt daran, weil ich meine Schwachheit abgebe an Christus. Für Paulus ist so ein Lebenswandel mit Christus, so nah an seinem Herz zu sein, keine Besonderheit. Keine Besonderheit. Für ihn ist es eine Verpflichtung, so nah an ihm zu sein, weil er so viel Schmerz und so viel Zerstörung in dieser Welt sieht und erlebt. Er sagt und argumentiert in Vers 2, absolut selbstsicher, ihr selbst, ihr Lieben, nur ihr Korinther, mit eurem einzelnen Leben, seid mein Empfehlungsberuf an diese Welt da draußen. Ist mir egal, ob die anderen mich verleugnen oder verleumden. Ist mir wurscht. Ihr seid diejenigen, die dafür zeugen, dass nicht ich spreche, dass es nicht meine Worte sind, sondern dass es Gottes Worte sind. Euer veränderter Lebenswandel ist Beweis genug für meine Arbeit und meinen Dienst an euch. Nichts kann diese Liebe Christi anders und besser zertifizieren als ihr selbst. Nichts. Kein Papier, kein von Professor Dr. Med, was weiß ich, unterschriebenen Zettel ist Beweis dafür genug. Ihr, euer Leben, ihr verinnerlicht Jesus selbst. Und keiner, ihr Lieben, keiner kann sich diesem entziehen. Ihr könnt euch nicht dessen entziehen. Die Menschen lesen euch. Ihr seid eine Sprache da draußen. Ihr seid ein Brief, geschrieben von Christus. Und ich frage mich manchmal, auch an mich selber stelle ich mir immer wieder diese Frage, freut man sich, Eddie, wenn man dich in die Hand nimmt, dich kennenlernt und dich öffnet? Freut man sich, wenn man sagt, okay, wer ist diese Person? Freut man sich, wenn man den ersten Satz liest und merkt so, oh, da kommt ein Lächeln auf diese Lippen? Passiert das? Passiert das? Oder passiert genau das Gegenteil? Passiert genau das Gegenteil und man will schnell den Brief zurück. Oh nein, gar keine Lust drauf. Und schnell weg. Oder vielleicht sagt man sich gar nicht schnell weg. Vielleicht sagt man sich lieber schnell in den Schredder. Es ist eine unangenehme Nachricht vom Finanzamt. Oder eine unangenehme Rechnung. Die will man gar nicht öffnen. Was passiert, wenn man dich öffnet? Was passiert, wenn man dich liest? Dir geht viel durch den Kopf vielleicht gerade und du sagst dir aber auch, hey, ich will gar nicht, dass man mich öffnet. Ich will eigentlich gar nicht, dass man über mich nachdenkt. Ich will, dass es mir gut geht und ich brauche niemanden, der mir so nahe kommt. Ich kann diesen Gedankengang gut verstehen. Warum? Weil es Schutz, vermeintlicher Schutz ist, der damit einhergeht. Sich abzuschotten bedeutet, sich selbst zu schützen. Niemanden zu nah ranzulassen. Denn ihr wisst ja selbst, die Leute, die am nächsten sind, die verletzt man am meisten. Warum? Weil man hofft, weil sie einen auch so lieben, vergeben sie auch so schnell. Aber ihr Lieben, Christus möchte uns die Augen öffnen für diese Situation. Christus möchte uns die Augen öffnen für die Möglichkeit, andere sehen zu wollen. Nicht nur sich selbst zu sehen. Der Lichtspot, der jetzt auf mich gerichtet ist, der zeigt mich komplett in ganzer Montur. Aber er schränkt mich damit ein, andere zu sehen, weil ich geblendet bin davon, nur mich selbst zu sehen. Aber Christus lädt uns ein und sagt, schau nicht nur auf dich. Du musst nicht alles schaffen. Du musst nicht alles können. Perfekt. Du musst bereit dazu sein, mich in dein Leben zu lassen. Du musst dazu bereit sein. Sagen, ich öffne dir mein Herz. Denn er sagt sich, er denkt nicht nur an sich. Wenn er nur an sich gedacht hätte, ihr Lieben, dann wäre er nicht ans Kreuz gegangen. Dann hätte er gesagt, Vater, gut, dass ich hier wegkomme, schnell. Der Weg ist mir zu schwer. Den bitteren Kelch, den trinke ich nicht. Ihr kennt die Stelle. Ihr wisst, wovon ich spreche. Das will ich nicht. Aber er hat sich nicht nur an sich selbst gedacht. Er hat gesagt, ich gehe diesen Weg. Ich gehe diesen Weg. Vater, wenn du diesen Weg willst, dass ich gehe diesen Weg für meine Kinder. Es ist nicht einfach zu erkennen. Es ist oftmals nicht einfach zu erkennen an uns, für Christus nachfolgen oder nicht. Und ihr Lieben, ich möchte euch ermutigen dazu, Christus zu leben. Christus ein Liebesbrief für diese Welt zu sein. Dazu hat uns Christus herausgerufen aus dieser Finsternis, aus dieser Eindimensionierung, dass wir nur uns selbst sehen. So können andere an uns erkennen, wer Christus ist. Nur so, nur so. Und ich möchte euch dieses Beispiel einfach nochmal ganz plastisch darstellen. Ein Missionar erzählte von einer Begebenheit eines Mannes. Er sagte, ich habe Christus erlebt. Ich folge Christus nach. Dann sagt der Missionar, wie denn? Du hast doch gar keine Bibel zu Hause. Wie hast du das gemerkt? Wie ist es passiert, dass der Christus groß geworden ist? Ich war woanders. Ich bin raus aus meinem Dorf und war woanders. Und dort war ein Mensch, der Jesus nachgefolgt ist, der Christus im Herzen hat. Und ich habe ihn beobachtet. Und ich habe an ihm gesehen, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Und das war der Grund, Christus nachzufolgen. Weil ich an ihm gesehen habe, an seinem Leben, wer dieser Mensch ist. Und danach, natürlich, hat er die Bibel bekommen von diesem Missionar. Er konnte lesen, was es bedeutet und so weiter. Also anhand dieser Person, anhand diesem Beispiel, merkt man doch ganz klar, hey, Jesus ist lebendig, er ist real. Wenn er durch mich oder in mir lebt und durch mich strahlt, wenn ich es zulasse. Das ist doch ein starkes Zeugnis, oder? Ihr Lieben, ich weiß, viele Bibelkenner denken jetzt an Römer 17, Vers 10, wo es dann heißt, ja, der Glaube kommt aber aus der Predigt, ja, und so weiter. Alles gut, das stimmt auch. Und es muss auch sein. Die Schritte dahin, um Heiligung zu leben, die können wir nur durch Gottes Wort. Die können wir nur durch Gottes Wort. Aber was ist, wenn du keine Bibel hast? Was ist, wenn du keine Bibel zur Hand hast, damit du ihm zeigen kannst, hey, komm, lies mal. Oder was ist, wenn die Person gar nicht hierher kommen will in diesen Gottesdienst und sagt, ich habe kein Interesse daran. Ich will nicht hierher. Ich bin so zugeballert mit allem Wissen, was da draußen läuft. Ich bin so globalisiert. Ich brauche nicht irgendeine Gemeinde. Ich brauche keine Predigt. Was bleibt dann? Es bleibt euer Leben. Es bleibt mein Leben. Mein Leben, das ich dem anderen zeige. Mein Leben muss eine Predigt werden. Ich kann 1000 Worte formulieren. Wunderschön, ausgefeilt, perfekt, glasklare Wahrheit bringen. Wenn sie aber nicht in die Tat umgesetzt werden, ihr Lieben, es ist ein toter Glaube. Jakobus schreibt da in Kapitel 2, Vers 17, wenn der Glaube keine Taten vorzuweisen hat, wenn es nicht in die Welt, ins Leben umgesetzt wird, ist er tot. Er ist einfach tot. Und Tote laufen nicht umher. Er ist tot, weil er keine Auswirkungen hat. Aber ihr Lieben, binde ich die Worte, die ich formuliere, die ich sage an mein Herz, dann wird es lebendig. Dann wird es lebendig. Denn dann regiert nicht mehr ich, sondern regiert Jesus in mir. Und er verändert meine Haltung zu meinen Worten. Er verändert meine Haltung zum Leben. Er verändert meine Haltung zu meinen Nachbarn. Er verändert einfach alles. Und dann, ihr Lieben, dann wird es langsam verständlich, warum dieser Ehemann aus meinem Beispiel so reagiert. Denn als ich ihn umarmt habe, sagte er mir, Gott ist gut zu jeder Zeit. Zu jeder Zeit ist Gott gut. Wer kann das sagen, wenn es ein Fake-Glaube ist? Wer, wenn du nicht diese Hoffnung im Leben hast? Das sind keine theoretischen Worte. Das sind keine Worte, die man einfach mal schnell ausspricht. Er hat gerade seine Frau verloren. Aber ihr Lieben, binde ich die Worte, die ich spreche, nicht an mein Herz, sondern an meine Faust, dann treffen sie auch ihr Ziel. Aber nicht ein Ziel der frohmachenden Botschaft, sondern ein Ziel der Zerstörung. Nach dem Motto, ich habe recht, du nicht. Ich vergebe dir überhaupt nicht. Brauchst gar nicht mehr zu mir kommen. Die tun weh. Die tun weh, sogar auszusprechen. Ihr Lieben, ich möchte euch ermutigen, wenn wir so wunderbare Lieder singen von unserem lebendigen Gott, dann sollen diese Lieder ein Spiegelbild dafür sein, wie wir unser Herz nach ausrichten sollen. Die Menschen, die lesen zuerst mich, sie lesen zuerst dich, bevor sie deinen Glauben kennenlernen, bevor sie überhaupt mal in die Bibel schauen. Und wenn sie dann ein anderes Bild sehen von dem, was Christus darstellt, was meine, wie verwirrt die Leute sind? Was meine, wie kaputt sie über Gott nachdenken werden? Deswegen, ihr Lieben, haben wir eine echte Verantwortung gegenüber uns und gegenüber unseren Mitmenschen. Wer sind wir? Was lesen die Menschen? Ist es Galater 5, Vers 22? Geht euch vielleicht hier auch direkt auf mit Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit, Geduld, Sanftmut, Selbstbeherrschung. So schnell die Worte formuliert, so schnell die Worte ausgesprochen und so viel Tiefgang haben diese Worte. Bedeuten die uns noch etwas? Römer 12, Vers 9 bis 21. Alles schöne Bibelverse, die davon sprechen, was unser Charakter darstellen soll, wie wir uns geben sollen, gastfreundlich, liebevoll, aufeinander zugehend. Nicht warten, bis er den ersten Schritt macht. Ich mache den ersten Schritt. Kein Trinker zu sein, dem anderen zu zeigen, mir ist Treue wichtig. Ihr merkt, ganz viele wunderbare Eigenschaften, Charaktereigenschaften, die uns kristallisieren, die uns zu einem tollen Edelstein formen sollen. Und wer ist da unser Absender? Wer ist da dieser Absender, der sagt, ich male sogar noch ein tolles Herzchen drauf? Es ist Christus, Anfänger und Vollender, Erlöser, allmächtiger Gott selbst. Ich könnte noch so viele Namen von ihm aufzählen. So viele Namen, die es von ihm in der Bibel gibt. Er ist dein Autor. Denkt ihr, er nimmt sich einfach nur die Zeit und sagt, ach ja, komm, nehmen wir mal das Handy kurz in die Hand. Absenden. Ach scheiße. Ach nee, doch nichts. Löschen. Absenden. Glaubt ihr, dieser allmächtige Gott macht es sich so leicht? Glaubt ihr das? Nein. Er nimmt sich Zeit. Er sucht einzelne Bereiche aus. Ein perfektes Blatt, den besten Stift, um die perfekte Botschaft zu senden. Für dich, für mich, für unser Umfeld. Und er benutzt dich dazu. Ihr Lieben, das ist doch was Christus ausmacht. Das ist doch die Sprache, die ihn ausmacht. Und ihr Lieben, dazu möchte ich euch zum einen herausfordern, aber auch ermutigen. Berührt uns diese Botschaft noch. Berühren uns diese Worte noch, dass sie unser Herz erreichen. Denn Paulus sagt ganz klar in Vers 3, hey, es hat sich mit dem neuen Bund etwas verändert. Ich schreibe nicht mehr auf steinerne Tafeln. Ich schreibe nicht mehr auf kalten Stein. Ich schreibe auf fleischernes Herz mit meinem Geist. Lasst uns über dieses Bild nochmal nachdenken. Nochmal ganz in aller Ruhe. Hesekiel 36, Vers 26 beschreibt es schon einzig und einzigartig. Er tauscht unser steinernes Herz gegen ein fleischernes Herz aus. Er nimmt das Skalpell, öffnet uns, tauscht es aus. Ist dieser Prozess passiert? Haben wir diesen Prozess zugelassen? Diesen perfekten chirurgischen Eingriff? Erleben wir diesen chirurgischen Eingriff in meinem Umfeld, in meinem Alltag? Oder ist er nach wie vor ein Regelwerk von Äußerlichkeiten? Und ich wünsche dir, dass wir aus diesem Regelwerk der Äußerlichkeiten ausbrechen, weil Christus hat es beendet. Er hat gesagt, ich bin gekommen. Ich bin gekommen, um alles zu erfüllen. Alles zu erfüllen. Und ich schenke euch ein neues fleischernes Herz, indem ich meine Liebe mit meinem Geist in euch hineinlege und draufschreibe. Es ist zu einer Herzensangelegenheit geworden, ihr Lieben. Es ist zu einer Herzensangelegenheit geworden. Früher versuchten wir es vielleicht noch mit Äußerlichkeiten. Aber jetzt kennen wir Gottes Wort, das uns zeigt, ich lasse dich nicht. Ich will mit dir weitergehen, den nächsten Schritt gehen. Ihr Lieben, lassen wir es zu? Lassen wir uns umformen, umgestalten, tauschen? Ich sage damit nicht, dass wir makellos sind. Bitte, denkt es nicht von mir. Das erwarte ich auch gar nicht. Und Christus erwartet es auch nicht. Aber er erwartet, dass unser Herz pocht, mitfühlend ist, verständnisvoll ist mit Schwachen, verständnisvoll ist darüber, dass man selber sich einschätzen kann und sagen, ich bin nicht der Beste, ich bin nicht der Stärkste, ich muss nicht alles können. Wie gehen wir auch mit Sünde um, mit unserer Sünde? Haben wir dieses fleischerne Herz, dass wir sagen, ja, ich will zu Christus zurückkommen? Oder Sünde im Leben und ist wie ein Stein, kalt, leblos. Ach, juckt mich gar nicht, ob ich Sünde habe oder nicht. Stört es mich noch? Nein, ihr Lieben, Jesus ist nicht für Roboter gekommen, für leblose, für fehlerlose Menschen. Das war eine Illusion. Gerade dann, wenn wir schwach sind, wenn wir Sünde haben, dann richtet er uns wieder auf. Dann sagt er, hey, nur zwei Verse weiter, in Vers 5. Nicht aus eigener Kraft. Paulus sagt es und beschreibt es, nicht aus eigener Kraft. Sind wir dieser Aufgabe und Herausforderung gewachsen, sondern wir sind in Christus stark genug dazu, diesen Weg zu gehen. Nur so sind solche Momente, solche Emotionen menschlich absolut verrückt, aber nur so sind solche unmenschlichen Emotionen tragbar, weil Christus da ist. Und genau das ist das, was er sagt, Paulus. Damit belege ich meine Worte, die von Christus herkommen. Damit belege ich und zertifiziere ich meinen Dienst, meine Arbeit, indem ich nicht ich der Möglichmacher bin, indem nicht ich der Held bin in dieser Geschichte, sondern Christus ist der Held. Er ist der Möglichmacher. Gott selbst ist es, der Menschenherzen verändert, tauscht. Ihr Lieben, lasst uns deswegen uns die Frage stellen. Sind wir eine Botschaft der Liebe? Der Liebe für unser Umfeld? Oder sind wir eine Botschaft der Rechnung, die man am liebsten in den Schredder wirft? Wenn du eine positive Antwort erhältst, und dazu ermutige ich dich, geh bitte in dein Umfeld und frage es. Wenn du eine Antwort erhältst, dann bleib da dran. Sei weiterhin dieser Genuss für dein Umfeld. 2. Korinther 2, Vers 15 bestätigt es nämlich. Gerne will ich mit dir zusammen sein. Gerne habe ich diese Gemeinschaft mit dir. Gerne beten wir zusammen. Gerne gehe ich die nächsten 100 Meter mit dir. Oder sagt man sich, boah, mein Lieber, also ich mag dich ja wirklich, aber du bist einfach unausstehlich. Ich drehe lieber um und gehe die andere Richtung. Wenn du so eine Antwort erhältst und ich hoffe es, wenn es so ist und du so Menschen hast in deinem Umfeld, dann hoffe ich, dass du so eine Antwort bekommst, wenn es so wahr ist. Weil es soll uns zum Guten dienen. Denn daran sollen wir unseren nächsten Schritt verändernd planen. Ich ermutige dich dazu. Denn dann kannst du sagen, hey, ich gehe ins Gebet. Ich frage Jesus, welche Bereiche muss ich ändern? Welche Bereiche muss ich säubern? Jesus, hilf mir dabei. Säuber du diese Bereiche. Und dann möchte ich dich bitten, geh in die Bibel hinein. Schau, wo sind diese Charaktereigenschaften? Schreib sie dir raus. Schreib sie dir raus. Ich habe dir schon zwei Bibelverse gesagt. Römer 12, 9 Galater 5, 22. Schreib sie dir raus. Es gibt noch viel mehr. Und dann schreib deine Charaktereigenschaften daneben. Und dann prüf mal. Passen die zusammen? Dienen die zu diesem Wohlgeruch? Tragen die dazu bei? Oder nicht? Und wenn du es nicht weißt, dann frag jemand. Frag jemand ehrlich, liebevoll, der dir zur Seite steht, der dich kennt. Und dann tausch sie mit Gottes Hilfe aus. Ganz bewusst mit dieser Person zusammen. Tausch sie aus. Lass Christus in dein Leben hineinsprechen. Denn wenn wir diese Überprüfung nicht wagen, stehen wir uns selbst und anderen im Weg, Gott zu begegnen. Jesus nämlich hat dich aus deiner Sünde herausgeholt. Er liebt dich. Er ist für dich am Kreuz gestorben. Er hat sein Leben für dich gegeben. Er hat es nicht für sich behalten. Er hat gesagt, oh, ich halte es wie ein Raub fest. Nein, er hat es nicht wie ein Raub festgehalten. Er hat nicht gesagt, no, mein Leben ist für mich. Mein Leben ist für dich gekommen. Ich bin für dich gekommen. Deswegen, ihr Lieben, er hat seinen Geist in dein Herz hineingelegt. Er schreibt mit seiner Liebesbotschaft in dein Herz, damit wir dieser lebendige und liebende Liebesbrief für die Menschen da draußen sind. Lass mich mit einem Zitat, mit meinem alten Sprichwort final enden. Du bist vielleicht die einzige Bibel, die ein anderer Mensch jemals lesen wird. Amen. Lass mich noch beten zum Schluss. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für den wunderbaren Tag heute. Danke, dass du Menschenherzen ziehst für dein Reich, für deine Gemeinschaft. Ich danke dir, dass du Menschenherzen veränderst. Ich danke dir, dass wir nicht nur an uns selbst denken müssen, Herr Jesus, dass ich nur an mich selbst denken muss. Ich danke dir, dass du an mir aber auch arbeitest, dass du mich in die nächste Woche begleitest, indem ich wieder Licht und Salz sein darf, indem ich wieder ein Beispiel sein darf, wer du bist für meine Kollegen in der Arbeit, für meine Nachbarn zu Hause. Herr, du schenkst Möglichkeiten, indem ich dich repräsentieren kann. Hilf mir dabei. Hol mich heraus aus meiner Sünde und lass mich erkennen, dass ich nur in dir geborgen bin. Amen.